Ja, lieber Nathan, lieber Mika, Noah, Anton, Sammy, Imke, Kati. Es war für Nora und mich, die wir zusammen den biblischen Unterricht mit euch gemacht haben, wirklich eine Freude, 2 Jahre unterwegs zu sein. Manchmal haben wir uns auch aneinander abgekämpft, manchmal war es ein bisschen langweilig für euch. Das gehört alles mit dazu. Warum aber nehmen wir uns auch in Gemeinden überhaupt 2 Jahre Zeit, dieses wunderbare Buch, die Heilige Schrift, die Bibel Alten und Neuen Testamentes zu erforschen? Denn das liegt daran, dass sie nicht nur das meistverkaufteste Buch und gelesenste Buch der Welt ist, sondern das hat auch einen ganz speziellen Grund. Christen glauben, dass Gott sich keine Einbildung von uns Menschen ist, sondern dass er sich gezeigt hat, dem Volk Israel zuerst, dann ist er in Jesus Mensch geworden, und um uns selber ein Bild von ihm zu machen. Und die Geschichten vom Alten und Neuen Testament, sie bezeugen, dass Gott sich offenbart hat, dass er lebendig ist, dass er zu finden ist. Und darum nehmen wir uns so viel Zeit dafür, denn wir wissen nur, wer Gott ist aus der Heiligen Schrift, wer Jesus ist, wer auch wir Menschen sind, wissen wir am Ende aus dieser Urkunde des Glaubens und auch, woran wir hoffen dürfen, woran wir uns festmachen dürfen, wo wir Orientierung bekommen. Und deswegen nehmen wir uns Zeit, dieses wunderbare Buch miteinander zu lesen, zu erforschen, weil es uns zu dem lebendigen Gott selber hinführt. Und auch wenn ihr vielleicht alles vergessen habt in 2 Jahren, was wir miteinander gemacht haben, es wird bestimmt nicht der Fall sein, andere werden darauf zurückgreifen, wünsche ich euch eines von Herzen, dass ihr nie vergesst, wann immer ihr euch verloren fühlt im Leben oder verloren seid, ihr wisst immer, auf wen ihr schauen dürft, auf Jesus. Darum mein Thema heute, Are You Lost? Sieh auf Jesus. Ich habe ein Predigtwort rausgesucht aus dem Johannesevangelium, was 2 ganz tolle Geschichten, einmal aus dem Alten Testament, dann zu einer Geschichte mit Jesus zusammenfügt. Und ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. So wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, damit meinte Jesus sich selber, erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt, denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Und so vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Dieser Bibelwort nennt man in der Theologie auch die gute Botschaft, das Evangelium in der Nussschale. Evangelium, das ist Gottes befreiende, frohe Botschaft für uns Menschen, die sich oft verloren fühlen, die verloren sind und auf wen wir schauen dürfen. So heißt es ja in diesem Wort, wenn immer giftige Schlangen in unser Lager treten, Misstrauen und Böses kommen, dann hat Gott selber einen Ort in dieser Welt aufgerichtet, nämlich das Kreuz, auf das wir schauen dürfen, um Heilung zu erfahren. Und so kann dann Jesus im Johannesevangelium ganz komprimiert sagen, so sehr hat Gott diese kaputte Welt geliebt, dass er sich selbst hingibt, um diese Welt zu erlösen, damit niemand verloren geht, sondern jeder, der ihm vertraut, sieht und dass die Liebe Gottes für sich gelten lässt, der hat das ewige Leben. Über dieses Evangelium in der Nussschale, diese befreiende Botschaft, möchte ich mit euch nachdenken. Schon 2009, lange bevor es den Mekka gibt, der hier mit anderen betet auf dem Feld, haben Menschen, die mit Jesus leben und die einfach begeistert sind von dieser Botschaft, immer auch schon Zeichen von dieser befreienden Botschaft in der Welt gesetzt. So auch hier der Tim Tebow. 2009, der ist ein sehr bekannter US-amerikanischer Footballspieler gewesen, ein Quarterback bei den Denver Broncos. Und als er noch gar nicht so berühmt war, hat er beim Finale der National College Meisterschaften 2009 sich einfach unter die Kriegsbemalung, die Footballer bis heute haben, unter die schwarze Footbemalung, hat er sich reingeschrieben, John, und auf der anderen Seite 316, also Johannes 3, Vers 16. Und ihm ist damals etwas gelungen, noch vor Smartphones, die gab es da noch gar nicht so viel, hat er damit echt einen Trend ausgelöst, das hieß dann T-Bowing. Denn er hat es geschafft, dass nach dem Spiel bei Google 90 Millionen Menschen dieses Wort nachgeschaut haben und gelesen haben. Ein absoluter Erfolg, und er hat damit ganz viel Segen und Hoffnung ausgestrahlt. Und er hat gesagt, das ist der Einflussbereich, den Gott mir gegeben hat, und ich setze mal ein kleines Zeichen. Und so hat er das Gute, von dem er selber bewegt war, geteilt mit anderen, und viele haben es ihm nachgetan. Das war dann mal so ein Hype vor 16, 17 Jahren, also schon vor Urzeiten. John 3:16. Ich komme nachher darauf zurück. Worum geht es in unserem Bibelwort von heute? Um ganz wichtige Fragen, die jeden von uns betreffen, ganz egal auch wo ihr steht im Glauben. Die Frage ist, um die es heute geht: Wem vertrauen wir, wenn es kritisch wird? Wohin schauen wir, wenn wir Hilfe brauchen? Woran glauben wir, wenn die Sicherheiten brüchig werden? Woher kommt das Gegengift gegen die Schlangen, die uns beißen? Wo kommt das Licht her, wenn es finster in unserem Leben ist? Und das Bibelwort führt uns zu einer tollen Geschichte aus dem Alten Testament, im 4. Buch Mose. Es erinnert an die Zeit Israels in der Wüstenwanderung. Gott hatte sein Volk befreit, und so lief es dann 40 Jahre durch die Wüste. Und immer wieder passierte das, dass die Menschen sich auflehnten gegen Gott, aber auch gegen ihre Leiter. Da war viel Misstrauen, da war Lagerbildung, da war Zoff im Lager. Und Gott sagte irgendwann: Ey, als Zeichen dafür, dass dieses Gift euch fertig macht, gab er ihnen als Strafe, dass er einmal es zuließ, dass giftige Schlangen in das Lager krochen und die Menschen bissen, tödliche Bisse. Und zugleich richtete Gott ein Zeichen des Heils auf eine eiserne Schlange, einen Fahnenstab, an dem eine bronzene Schlange aufgerichtet war. Und so sagt dann Jesus: So wie Mose einst in der Wüstenwanderung in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, damit meinte Jesus dann sich selber, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Das Spannende ist, Schlangen sind in der ganzen Kulturgeschichte, auch in der Bibel, durchaus unterschiedlich zu sehen. Auf der ersten Seite stehen sie erstmal für das Böse, für das Zerstörerische. Die brauchen dich nur ein bisschen beißen, du bist komplett infiziert, du kannst nichts dagegen machen, deswegen sind sie gefürchtet. Du hörst sie auch nicht, sie schleichen sich an, zack, ist es zu spät. Sie stehen für Tod. So auch in der Bibel, in der Paradieserzählung, dass das Gottfeindliche sich unsichtbar in unser Leben hineinschlängelt. Die Menschen lassen sich darauf ein und wir sind verloren. Und zugleich gibt es aber nun spannenderweise auch eine ganz positive Schlange in der Bibel, nämlich hier im 4. Buch Mose. Und man fragt sich, warum richtet denn der Mose hier eine eiserne Schlange auf, die ein Zeichen der Heilung ist? Die Israeliten kamen ja aus Ägypten, und in allen Völkern bis heute werden Schlangen auch als weise und als heilbringende und neuschaffende Tiere verehrt. Denn die Schlange hat auch eine Eigenschaft, die kann sich selber häuten und verjüngen. Würden heute viele Leute für geben, ne? Wenn du dich selber so häuten könntest und nochmal 20 Jahre jünger wärst, wäre geil, ne? Also es steht für Heilung, für Wiederherstellung, für so ein bisschen übergöttliche Kräfte, die wir eigentlich nicht haben. Und das kannten die in Ägypten auch. Die Ägypter verehrten diese Schlangen, und es stand auf jeden Fall für Heilung. Und Gott benutzt nun in dieser krassen Situation, wo die alle am Sterben sind, dieses Zeichen und sagt: Okay, ich stelle euch jetzt ein Zeichen auf und ihr sollt auf diese Schlange schauen. Natürlich sollten sie nicht die Schlange anbeten, sondern den Gott dahinter, der ihnen dieses Zeichen gibt. So hat es dann auch die Weisheit Salomos später mal formuliert: Wer sich dorthin wandte, der wurde errettet, nicht durch das, was er sah, sondern durch dich, Gott, den Retter aller Dinge. Wie aktuell unsere Geschichte ist, will ich euch nur mal zeigen, denn auf jedem Apothekenschild findet ihr die Schlange. Auf alle Ärztehäuser, ich bin gestern noch mal bei uns Apotheker am Kesterkamp, die haben auch die Schlange. Und das ist bis heute, ist der aufgerichtete Stab, dieser Asklepios-Stab, es ist das Zeichen der Medizin und der Ärzte, der Zeichen für Heilkunst. Ihr findet es überall, und wenn ihr in der kommenden Woche die aufgerichtete Schlange mal seht, dann denkt an Jesus. Worum geht es also in unserem Bibelwort? Was tun wir Menschen, wenn die Schlangen der Krankheit, die Schlangen der Polarisierung in unserer Gesellschaft, die Schlangen des Misstrauens in unser Leben kommen und uns beißen? Wohin schauen wir? Wem vertrauen wir? Wem glauben wir? Johannes sieht es sehr eindeutig und er sagt: Auf Jesus sollen wir unsere hoffenden Blicke richten. Er allein kann uns wirklich helfen. Das, was der Mose einst in der Wüste im Namen Gottes errichtet hat, ist ein Bild dafür, dass Jesus Christus selber an einem Kreuz erhöht wurde und Gott in dieser Welt, in Zeit und Raum, ein Zeichen aufgestellt hat, an dem wir Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes heilende Kraft erfahren sollen. Auf ihn sollen wir schauen, er kann uns wirklich helfen. Die frohe Botschaft ist davon erstmal, dass wir das, was uns kaputt macht im Leben, nicht selber, wir können uns und müssen uns nicht selber heilen. Das wird von Gott selber gemacht. Das Einzige, was wir als Menschen tun sollen, ist, dass wir diesem Ja Gottes, dieser heilenden Kraft, dass wir uns ihr heilvoll zuwenden. Gott kippt nicht sein Heil und seine Liebe wie ein Eimer über die Menschen aus und heilt das alles automatisch, sondern er ruft und lockt. Und wir Menschen sollen nur eins machen, wegschauen von uns selber, wenn es dunkel ist und finster ist und böse ist, und auf die Hilfe schauen, die Gott uns in dieser Welt gesetzt hat. Da ist ein großes Vertrauen drauf gesetzt. Wohin also schauen, wenn die Schlangen der Krankheit in unsere Lager kriechen? Natürlich schauen wir zuerst auf die Ärzte, auf die Therapeuten, auf den Segen der Pharmaindustrie und auch in einer Corona-Pandemie auf die Weisheit der Virologen. Aber hinter den Errungenschaften, das möchte uns das Bibelwort heute sagen, hat Gott ein Kreuz aufgerichtet in dieser Welt. Und an diesem Kreuz hängt derjenige, von dem die Bibel sagt, er ist der Herr über alle Tod und Krankheit. Noch viel mehr als das Gift, was in unserem Leben ist, und noch viel mehr als der Segen, den wir durch Ärzte und die menschlichen Heilungsmöglichkeiten, die Gott auch geschaffen hat, haben, sollen wir auf Christus schauen. Er ist es, der uns wirklich helfen kann. Von ihm kommen auch all diese Segnungen. Wir sollen also hinter der Gabe der Heilung den Heiland selber erkennen. Wohin schauen wir, wenn die Schlangen der Zwietracht, des Streits in unsere Familien kriechen, in unsere Beziehungen, wenn es rumort in unseren Familien, wenn die Kräfte der Polarisierung in der Gesellschaft immer größer werden? Wohin schauen wir, wem vertrauen wir, wenn gerade wie bei vielen die Nerven dünn werden? Natürlich, wir gehen zu Eheberatern, zu Familientherapeuten, zu Coaches, befragen die frischen Friedensforschungsinstitute, die Universitäten, hoffen auf Antworten aus der Politik. Aber Johannes sagt uns, hinter all diesen menschlichen Möglichkeiten und Angeboten, die Gott auch schenkt, hat Gott noch mal etwas Größeres aufgerichtet, ein Kreuz, an dem der hängt, der sein Leben für seine Freunde und auch für seine Feinde gegeben hat. Da hat Gott selber ein Zeichen aufgerichtet, er ist unser Friede, der den Zaun zwischen uns Menschen abgebrochen hat und der auch die Klüfte in unseren Gesellschaften wirklich heilen kann. Auf ihn sollen wir im Tiefsten schauen. Und von diesem Jesus bekommen wir die Kraft zu lieben, bekommen wir auch die Stärke, Kompromisse auszuhandeln. Von ihm bekommen wir den Mut, auch einander zu vergeben. Von ihm her bekommen wir die Kraft, auch die Mauern, die wir aufbauen, einzureißen. In Europa fürchten wir uns gerade ganz besonders, weil nach fast 70 Jahren der gute Uncle Sam in Amerika die Freundschaft locker lassen lässt. Wir sind gerade sehr unsicher und wir schauen uns gerade um, wer kann uns gerade helfen hier in Europa. Die Europäische Union hat eine Lösung gefunden, die realpolitisch völlig in Ordnung ist. Wir vertrauen den Waffen und es werden gerade Milliarden, Unsummen von Milliarden ausgegeben, um unsere Rüstungsindustrie hochzufahren, nur weil wir Angst haben, vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht, dass man angegriffen wird. Und vieles andere wird unter diesen Waffen Aufrüstung wird erstickt darunter. Mir geht es nicht darum, das zu bewerten. Ich weiß, dass Realpolitik das machen muss. Aber eins weiß ich, dass hier in Europa noch ganz viele Kreuze aufgerichtet sind auf unseren Kirchtürmen, die schon zu allen Zeiten uns Menschen daran erinnern sollten. Hey, ihr lieben Menschen, die ihr oft nicht miteinander klarkommt, die ihr euch die Köpfe einschießt. Über allem hat Gott schon längst Jesus Christus aufgerichtet, der sein Leben für den ganzen Kosmos, für alle kaputten Völker und euch gegeben hat. Er wird euch beschützen. Nicht nur Europa, sondern er ist der Herr und Beschützer der ganzen Welt. Es wäre ja auch eine weitere Option, neben Investitionen in Waffen, dass ganz viele Menschen anfangen zu beten für den Frieden. Ob es nicht noch andere Lösungen gibt? Wohin schauen wir, wenn die Zeiten unsichtbar werden, so unsicher werden? Und lieber Sammy, lieber Noah, lieber Anton, Mika, Nathan, Imke und Kati, eins möchte ich euch nur mitgeben, was auch immer euch passieren wird im Leben, das haben wir ja oft nicht in der Hand. Vieles widerfährt uns, ob Krankheiten in unser Leben kommen, ob liebe Menschen von uns sterben, ob wir manchmal unseren Weg nicht weiter wissen. Ihr wisst immer, auf wen ihr schauen dürft. Jesus Christus ist da. Wann immer ihr lost und verloren seid, schaut auf ihn, denn er kann uns wirklich helfen. Noch ein kleines Nebenbemerkung. Ich habe hier hinten ein Bild euch mitgebracht von Matthias Grünewald. Er hat den Isenheimer Altar gemalt, 1500. Dieser steht heute noch im Colmar im Elsass. Das war ein Altarbild, der stand mitten in dem größten Krankenhaus damals. Und in Zeiten der Pest, wenn die Leute unheilbar krank waren, begann die Behandlung, bevor die ärztliche Behandlung begann, in der Mitte des Krankenhauses vor dem Kreuz. Dort hat man Abendmahl gefeiert, wurde die Vergebung Jesu zugesprochen. Dort hat man seine Sünden bekannt. Und dann begann die Heilung, weil man wusste, wir brauchen nicht nur äußerliche Heilung. Heilung ist mehr als der Gang zum Arzt. Heilung ist die tiefe Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Viele christliche Krankenhäuser haben noch eine Kapelle in der Mitte, um diesen Zusammenhang deutlich zu machen. Bei allem Guten, was die Medizin uns gibt, wo dich Gott heilt, sollen wir auf den schauen, der uns wirklich heilen kann in der Tiefe unserer Seele. Und das Zweite, was uns Johannes hier mitgibt, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Verlorenheit von uns Menschen um? Eins der schlimmsten Dinge, die einem Menschen ja passieren kann, ist es, dass man sich mal irgendwo verliert im Leben oder auf einer Landkarte oder wo du gerade unterwegs bist. Und es ist auch krass, wenn man jemandem anderen, einem Menschen verloren geht. Are you lost? Bist du verloren? Fühlst du dich verloren? Das ist das große Lebensgefühl vieler, vieler junger Menschen, gerade in unserer Zeit. Während meine Generation noch die Freiheit gefeiert hat, dass alle Wahrheiten, dass es immer noch mehr Wahrheitsaspekte gibt, alles ist gleichgültig und damit ist am Ende auch alles gleichgültig, spüren heute zunehmend junge Menschen, ja, ich bin lost, wo gibt es Orientierung? Wenn angeblich jeder Lebensweg, den man gehen kann, das gleiche Glück und Zufriedenheit verschafft. Schauen wir, was Gott dazu zu sagen hat über unsere Verlorenheit. Und ich habe euch einfach mal zwei Beispiele aus meinem Leben mitgebracht. Das ist jetzt genau 22 Jahre her. Ich war 22 Jahre jung, hatte noch ein paar mehr Haare. Ich war bei der Bundeswehr und konnte wirklich gut wandern, kann auch Karten lesen. Wir waren auf einer Teenager-Freizeit von der SMD in Schweden, Kultorp, irgendwo in der Pampa. Und ich durfte die Wanderung leiten zu einem 25 Kilometer entfernten Haus, wo wir dann auch übernachten sollten. Und dann am nächsten Tag wieder zurück. So ein Tages- oder so ein Zweitagestrip. Das Coole war, man konnte von unserem Haus aus nur zu Fuß dorthin. Wir haben mal so eine Querfeldeinwanderung gemacht. Und einen Tag davor sind wir, damit wir das Haus wenigstens mal gesehen haben, mit dem Auto zu unserem Zielort gefahren. Da musste man aber irgendwo mal richtig durch die Pampa fahren und war bei dem Haus. Also ich wusste, dass es das Ziel gibt. Ich wusste auch, wie das Haus aussah. Das Einzige, was ich nicht kannte, war den Weg dahin, den wir dann selber gehen mussten. War ein bisschen noch eine Zeit, da gab es kein Google Maps und auch keine Smartphones. Wir hatten eine stinknormale Wanderkarte und dann ging es los. Und dann mussten wir in einen riesen Nationalpark rein und die Stimmung war richtig gut. Wir sind hoffnungsvoll aufgebrochen. Und ihr ahnt die Story schon. Wir sind jetzt bald am Ziel, es müsste hier sein. 25 Kilometer, es wurde dunkel, die Leute wurden müde, die ersten fingen an zu weinen, weil sie Blasen an den Füßen hatten. Und ich sagte, wir sind gleich da und dann stehe ich auf einmal hier. Echte Bilder. Are you lost? Ich war sowas von verloren. Ich stand auf einmal an einem Riesensee, Wasser vor mir, Bäume rundherum und kein Haus weit und breit zu sehen. Und wenn du für 30 Leute Verantwortung hast, dann ging mir richtig Muffesausen. Obwohl ich das Ziel kannte, wo wir hin sollten, ich habe mich auf dem Weg verrannt, nicht absichtlich. Das passiert manchmal so. Was tut man in so einer Situation? Ich habe natürlich erstmal Jesus gebetet und habe nach außen hin Sicherheit ausgestrahlt. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Mache ich übrigens sehr oft. Ich strahle sehr viel Sicherheit aus, aber innerlich bin ich manchmal chaotischer, als ihr das manchmal glaubt. So, natürlich habe ich gebetet und dann, was macht man so? Dann haben wir irgendwo einen Jägersitz gefunden, da sind wir dann draufgeklettert, dann haben wir uns einen Überblick verschafft und merkten, ja, der See ist noch größer, als wir dachten. Aber wir hatten noch eine Karte und es gab auch keine Strommasten, also es gab irgendwie keine natürlichen Wegmarken, wo man sich orientieren konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, Herr, jetzt hilf uns, aus dieser Situation rauszukommen. Ich muss nach Hause mit den Kindern, die haben Hunger und wollen auch noch schlafen. Und dann haben wir probiert, diese Karte einzunorden und dann mit voller Zuversicht haben wir mal einen anderen Weg genommen und long story short, wir haben am Ende noch nach Hause gefunden. Das war ein Happy End und saß der Schrecken trotzdem in den Knochen. Was wollte ich nur an dieser Stelle einmal mit sagen? Ich glaube, das geht vielen Menschen so, auch vielleicht, ob du schon mit Jesus lebst oder ohne, dass, obwohl man das Ziel im Leben kennt, dass wir eines Tages, dass wir dazu geschaffen sind, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben und auch unser Leben lang ihm zu vertrauen. Wir kennen das Ziel, kann es trotzdem sein, dass wir uns im Leben manchmal wirklich verlieren. Nicht, weil wir das Böse meinen, sondern weil wir manche Weggabelung nicht abnehmen, weil wir manchmal die falschen Karten haben. Es kann passieren, dass man sich richtig verloren fühlt im Leben. Was ich im Nachhinein, im Nachdenken über diese Geschichte gedacht habe, ist, wie gut war das, dass ich trotzdem in meiner Verlorenheitssituation wusste, ich bin bei Gott geborgen. Gott ist jetzt in meiner Verlorenheit, der ist bei uns und mit uns, der wird uns hier auch irgendwie durchmanövrieren. Und das ist die erste gute Botschaft, die Jesus für jeden von uns hat, wo auch immer du stehst im Leben. Ob Beziehungen kaputt gehen, ob Krankheiten in unser Leben hineinreichen, ob ihr, bald werdet ihr euch fragen müssen, Herr, in welche Richtung soll es beruflich gehen, ist keine leichte Frage. Da sind wir am Suchen, da fühlen wir uns wirklich auch lost und das kann man auch nicht mal so leicht vom Tisch wischen. Jesus ist dabei und ihr sollt wissen, ihr habt ein letztes Zuhause bei Gott, eurem Vater und der Sohn ist bei euch und Gottes Geist geht mit euch. Und so darf man sich auch wenn man sich öfter verloren fühlt im Leben, wird man nie in einem letzten Sinn verloren sein, weil man weiß, ich habe einen guten Gott, der wird mich ans Ziel bringen. Das gilt ja Gott sei Dank auch für unsere Gemeinde. Wir wissen ja auch oft nicht, wo es hingeht, wann Gott wie uns ein neues Gemeindezentrum schenken wird. Da fühlen wir uns auch oft lost. Ich habe im Moment mehr Fragen als Antworten. Und worauf schauen wir? Wir schauen immer wieder auf Christus und erbitten, dass wir einen Weg von ihm erkennen. Und das Zweite ist, das kennt ihr auch bestimmt alle, manchmal noch schlimmer ist es, wenn man jemandem verloren geht. Noch eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich war 6 Jahre alt, konnte noch gar nicht gut schwimmen. Wir waren im Urlaub in Dänemark mit einer befreundeten Familie. Schöner Tag, wir spielten am Strand, viele Kinder. Und irgendwann habe ich da so ein kleines Schlauchboot am Ufer gesehen von unseren befreundeten Familien, habe gesagt, Mama, ich geh mal kurz ans Schlauchboot. Ich wollte wirklich nur am Ufer bleiben und dann passierte es mir, dass ich auf einmal losgetrieben wurde und auf einmal auf der Ostsee war. Und keiner hat es bemerkt. Meine Eltern nicht, ne? Ist ja so, wenn man viel busy ist. Und ich trieb immer weiter ab, ich winkte, keiner sah mich. Ich fing an, Gott hat mich echt bewahrt, zu paddeln mit den Händen, habe mich vorne aufs Boot gesetzt, ich konnte nicht schwimmen, ich wäre abgesoffen und nicht mehr hier, wenn ich reingefallen wäre. Gott hat mich bewahrt und dann war der kleine Ruben da wirklich einsam und allein auf der Ostsee. Eine traumatische Erfahrung, ich habe noch jahrelang später davon geträumt, dass ich da auf dem Meer in Dänemark rumkruse und ich hoffentlich von einer Fähre gefunden werde. Das war mein Traum, also das war ganz gut. Also ich war wirklich lost. Und ich konnte mich aus eigener Kraft nicht mehr retten oder befreien. Das Gute ist, dass ich natürlich nicht ein Einzelwesen bin, sondern dass ich wunderbare Eltern habe und auch meine Mama, die heute hier ist, super. Irgendwann hat sie gedacht, wo ist der Ruben? Und sie fand mich nicht. Sie suchte den Strand ab und irgendwann schaute sie aufs Wasser und sah wahrscheinlich noch meine kleinen Hände, die da gewunken haben. Und sie sagte, das ist er. Und dann in bester Baywatch-Manier, danke Mama, sonst wäre ich nicht mehr hier, hast du all deine Schwimmkraft, die du hast, genutzt, bist wirklich, weiß ich nicht, 1-200 Meter auf die offene See raus und hast mich nach Hause geholt. Das ist eine ganz tolle Geschichte, die ich in meinem Herzen trage und sie ist eines von vielen modernen Beispielen, sage ich jetzt mal, für die Retterliebe Gottes. Von der ersten Seite an zur Bibel, wo wir Gott verloren gegangen sind. Das Erste, was Gott nach dem Menschen fragt, ist, Adam, wo bist du? Jakob, wo bist du? Bika, wo bist du? Imke, ich habe Sehnsucht nach dir. Wir Menschen haben uns losgerissen von Gott. Und das Erste, dass Gott spürt einen Schmerz in seinem Herzen, Mensch, wo bist du? Und die ganze Bibel erzählt in hunderten Geschichten und am deutlichsten in Jesus Christus, dass Gott wie ein guter Hirte ist, dem seine Schafe verloren gehen. Und der gute Hirte macht sich auf zu jedem einzelnen Schaf, wo es sich verfangen hat, verheddert hat, um es nach Hause zu rufen und nach Hause zu tragen. So ist Gott. Ich weiß nicht, wo du ganz persönlich mit Gott stehst, ob du den kennst oder nicht, aber eins darf ich dir zusprechen, wo auch immer du stehst im Leben, von Gottes Seite aus darf ich dir sagen, dass der nie aufhören wird, nach dir zu rufen. Solange du nicht in seinem Herzen eine Beziehung hast, wird er schreien nach dir, wird er dich rufen und er sehnt sich nach nichts mehr, dass du dich einfach nach Hause tragen lässt, dass du dich retten lässt, dass du Ja sagst zu seiner Liebe, die er dir in Jesus Christus gezeigt hat. Denn das ist das Evangelium in der Nussschale. So sehr hat Gott diese kaputte Welt geliebt, die ihm verloren gegangen ist, in der so viel Egoismus ist, in der Menschen sich lost fühlen. So sehr hat Gott der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für sie, für dich, für mich, für uns alle hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist frohe, befreiende Botschaft. Gott ist unsere Welt nicht egal. Gott ist unsere Kaputtheit nicht egal. Der hat so viel Liebe, dass er selber Mensch wird, um in diese Welt zu kommen, sich selber an ein Kreuz schlagen lässt, alles Böse, alle Lostheit, die wir haben und was daraus resultiert, auf sich gezogen hat, sie uns nicht anrechnet und dass er dieses Zeichen in der Welt aufgerichtet hat, wo immer ihr verloren seid, schaut auf diesen Jesus und ihr werdet leben. Schau nicht auf deine Dunkelheit, nicht auf dein Böses, bleib nicht bei deiner Schuld, bleib nicht in der Finsternis, sondern schau auf den Mann am Kreuz, vertraue ihm und du wirst leben. Es ist verheißen, dass wir neues, ewiges Leben bekommen. Ewiges Leben heißt ein reiches, tiefes Leben aus Gott. Zu wissen, dass ich ein Zuhause habe, zu wissen, dass mir vergeben ist, zu wissen, dass gute Hände mich tragen und vor allem zu wissen, dass dieses ewige Leben nicht vorbei ist, wenn ich hier meine Augen schließe, sondern dass es über den irdischen Tod hinausreicht und ich mit ihm Gemeinschaft habe. Was hilft uns also, wenn wir verloren sind, wenn wir lost sind? Es ist der Blick auf Jesus Christus. Zum Schluss drei Möglichkeiten, wie du dem Evangelium in der Nussschale deine Antwort geben kannst. Vielleicht sagst du, Bock, cool, das hat mich sehr angesprochen heute. Ich habe bisher noch nie irgendwie Jesus in einem Punkt meines Lebens so ganz bewusst vertraut, aber ich spüre, da gibt es irgendwie ein paar giftige Schlangen in meinem Leben, mit denen komme ich selber nicht klar. Ich liege am Boden, dann sieh auf Jesus. Und das Tolle ist, Gott ist nie weiter weg als ein Gebet entfernt. Bring einfach das, was gerade in dir verloren ist, in die Beziehung mit Jesus und halte dich ihm hin und dann warte mal ab, wie er anfängt, mit dir zu reden. Auch nach jedem Gottesdienst, auch heute, stehen nach dem Gottesdienst zwei Personen hier vorne an unserem Gebetswegen Schritteplatz. Und wenn du vielleicht möchtest, dass ein Mensch mal für dich betet oder du bewusst dein Leben Jesus übergeben möchtest, dann sind hier Menschen, bei denen du das tun kannst. Vielleicht gibt es aber auch Leute hier, die sagen, okay, ja, das mit den giftigen Schlangen komme ich noch mit, dass es irgendwie kaputte, zerstörende Dinge in der Welt gibt, ist klar, aber mit diesem Jesus, das ist mir irgendwie zu billig, dass da einfach ein Kreuz aufgerichtet ist. Ich kann das noch nicht glauben. Und da sage ich, das ist völlig okay, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dich weiter mit diesem Jesus beschäftigst. Schnapp dir mal wieder eine Bibel und fang mal an, die Evangeliengeschichten zu lesen, wovon Jesus die Rede ist und guck nach, wie er mit der Verlorenheit von Menschen umgeht und ob du ihn darin entdeckst. Wenn dich das heute berührt hat, dann geh weiter mal in Kirchen und Gemeinden und suche dir Kirchen und Gemeinden, wo du mit diesem Jesus in Berührung kommst, wo sein Wort verkündigt wird, wo du Predigten hörst, wo du spürst, die sprechen ins Leben, hier redet Gott zu mir und wo du Menschen treffen kannst, die diesen Jesus kennen. Lies die Bibel, suche eine Kirche und Gemeinde auf und suche dir Menschen, mit denen du über Jesus reden kannst und dann probier es aus und bringe dich mit deiner Verlorenheit mit Jesus in Verbindung. Und vielleicht sagst du aber auch, okay, ich weiß schon lange, dass Jesus mich liebt und ich finde das total klasse. Und wir probieren ja auch diese gute Nachricht bereit zu machen. Und die Frage wäre als drittes, was könnte ich eigentlich tun, um diese coole Botschaft, die ja wirklich eine gute Botschaft ist, noch mehr in der Welt bekannt zu machen, so wie der Tim Tebow gesagt hat, ey geil, ich mache mir mal hier unter meine Kriegsbemalung John 3,16. Und deswegen habe ich für euch einen Sonderdruck machen lassen. Ich habe extra neue coole Armbänder hier gemacht. Lost? Fragezeichen John 3,16. Und jeder von euch hat das nachher in seinem Kästchen drinne, aber ich habe euch noch ein zweites dazugelegt und vielleicht habt ihr eine Freundin oder einen Freund, der sich euch bald mal anvertrauen wird, dem es gerade gar nicht gut geht, der sich wirklich verloren fühlt im Leben oder der verloren ist. Dann nehmt mal das Armband und sagt, ich habe hier was für dich, darf ich dir das schenken? Und vielleicht ist es eine kleine Erinnerungshilfe für ihn, zu sagen, hey, ich weiß, an wen ich mich in meiner Verlorenheit wenden kann, probier du es auch mal aus. Und ich weiß nicht, welche Einflussmöglichkeiten Gott dir in deinem Leben gegeben hat, in deiner Nachbarschaft, bei deinen Arbeitskollegen, in deiner eigenen Familie, wo du auf Social Media unterwegs bist. Frage Gott, wie kannst du das Evangelium in der Nussschale bekannter machen? Are you lost? Dann schaut auf Jesus. Amen.